Schöne. Das kommt rein.
Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, Landtagsabgeordnete, hochverehrte Festgesellschaft. Als Vorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss ist es mir eine große Freude und Ehre, Ihnen mit einigen Strichen die Arbeit unserer Stiftung zu beleuchten. Wenn ich mit meinen Kindern sonntags morgens am Frühstückstisch sitze und sie mich fragen, wo geht's jetzt hin, und ich sage, zum Hambacher Schloss, dann merke ich, da ist durchaus noch Erklärungsbedarf. Nicht jedem ist klar, was das ist. Erst recht ist nicht jedem, insbesondere in der jungen Generation, klar, dass dieses Hambacher Schloss mit ihnen etwas zu tun hat. Und wenn ich Ihnen dann sage, der freiheitliche Rechtsstaat, wie wir ihn hier nun in der Bundesrepublik Deutschland genießen, der hat ein Stück weit seinen Ursprung in Hambach, dann sind Sie überrascht. Denn für Sie ist das Grundgesetz, insbesondere die Werte der Verfassung, die Freiheit, die Menschenwürde, die Chancengleichheit, insbesondere die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit, Selbstverständlichkeit, die Sie niemals missen wollen. Aber in Deutschland war es einmal anders. Auch hier in der Pfalz, kleine Fürstentümer, Unterdrückung, in diesem Falle durch die Bayern, kann es ja nicht ändern. Schon damals. Und so gab es eben viele tausend Menschen, niemand hat sie genau gezählt, man spricht von 20.000, die sich dann hier auf den Schlossberg gemacht haben. Leute aus der Pfalz, aber auch drumherum, auch Polen, auch Franzosen, die hier ein internationales Fest gefeiert haben. In der Pfalz ist jede Begegnung ein Fest. Ja, da wurde gefeiert. Da wurde getrunken, da wurde gelacht. Da wurde miteinander gesprochen. Aber es wurden auch große Reden gehalten. Von großen, liberal gesonnenen Menschen, die hier deutlich gemacht haben, dass sie sich die Unterdrückung durch die Fürstenhäuser nicht länger bieten lassen wollten, dass sie ihre Freiheit wollten, aber, und das ist ganz wichtig, nicht nur im Sinne des Separatismus, der Loslösung von Bayern, sondern im Sinne des Zusammenführens eines einig Vaterlands. Sie verstanden sich als Patrioten, im guten Sinne des Wortes, im Kontrast zur Kleinstaaterei, im Sinne eines einigenden Deutschlands in Europa. Schon damals. Eines einigenden Deutschlands in Europa. Und deswegen ist die internationale Bedeutung des Hambacher Festes, das schon damals mit den Polen, mit den Franzosen gemeinsam gestritten wurde, für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit, für das Recht, sich selber zu bestimmen, von so großer Bedeutung. Es war vielleicht eine der ersten demokratischen Revolutionen auf deutschem Boden. Und wie so manche auch folgende Revolution, nicht erfolgreich in dem Sinne, dass das Ziel unmittelbar erreicht wurde. Die Demokraten, die Redner wurden verfolgt, viele eingekerkert, aber es war so etwas, Manfred Geis hat es gesagt, wie es der Bundespräsident Heuss als erster einmal genannte, die Geburtsstunde der deutschen Demokratie in dem Sinne, dass das erste Mal in der Breite die Hoffnung ausgegeben werden konnte, ja, auch in Deutschland sind demokratische Werte möglich. Es schlossen sich spätere Revolutionen an, die Schritt für Schritt auch erfolgreicher wurden. Und so kann man in der Tat sagen, dass dieses Hambacher Schloss, dieser Hambacher Berg, ein Stück Freiheitsgeschichte, Demokratiegeschichte der Bundesrepublik Deutschland ist, wie es in dieser Form nur ganz selten in Deutschland gibt. Vielleicht auf einer Stufe zu stellen mit der Frankfurter Paulskirche. Schon wenn ich in diesem Zusammenhang als weiteres Symbol und Wahrzeichen der deutschen Demokratie den Reichstag zu nennen hätte, müsste dieses mit vielen einschränkenden Fußnoten verbunden werden. Oder auch das Brandenburger Tor. Deswegen belassen wir es mit der Paulskirche und stellen jedenfalls fest, es gibt ein paar Symbole freiheitlicher Demokratie in Deutschland, wovon das Hambacher Schloss noch ein ganz besonders bedeutendes deswegen ist, weil hier die Farben Deutschlands Schwarz-Rot-Gold ihren Ursprung hatten und damit ja in der Tat das Fundament des freiheitlichen Deutschlands in der heutigen Form gelegt wurde. Wir können, meine Damen und Herren, stolz darauf sein, dass eines dieser bedeutendsten Monumente hier bei uns in Rheinland-Pfalz ist. In der Vergangenheit wurde mit der demokratischen Tradition dieses Schlosses, dieses Berges, nicht immer so nachhaltig, so sensibel umgegangen, wie es ihrer Bedeutung gerecht wird. Und ich gebe ja auch gerne zu, dass auch wir uns eine Weile schwer getan haben, ob wir uns auch materiell als Land es antun wollen, hier wirklich richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, um das Erforderliche draus zu machen. Das Hambacher Schloss gehörte lange Zeit dem Landkreis Bad Dürkheim, das materiell mit der Pflege, mit dem Betrieb dieses nationalen Monumentes materiell überfordert war. Wir haben uns deswegen in den 90er Jahren entschlossen, zusammen mit den Gebietskörperschaften, den Kommunalen und dem Land uns Gedanken zu machen über eine neue Struktur und haben dann mit Wirkung zu Beginn des Jahres 2002 eine gemeinschaftliche Stiftung begründet. Eine Stiftung, in der das Land Rheinland-Pfalz das Gros der Lasten zu tragen hat, 80%, an dem aber auch der bisherige Eigentümer, der Landkreis Bad Dürkheim, aber auch die Kommune, die Stadt Neustadt mit ihrem Ortsteil Hambach und der Bezirksverband der Pfalz mitwirken. Denn das war nicht nur unter materiellen Gesichtspunkten, sondern auch unter ideellen Gesichtspunkten ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht nur den Besitzer austauschen von der unteren Ebene zur oberen und sagen, das war's dann, kümmere dich Land drum, sondern dass wir gesagt haben, es ist eine so großartige und große Aufgabe, die aber immer nur geleistet werden kann, wenn in absoluter Nähe zu den Bevölkerungsteilen, die dort leben, das, was wir hier vorhaben, miteinander entwickelt werden kann. Und so haben wir uns dann zu diesem Gemeinschaftswerk, übrigens über alle Parteigrenzen hinweg, entschlossen, unter Führung des Landes diese gemeinschaftliche Stiftung zu begründen. Sie hat das Hambacher Schloss zum Stiftungsvermögen genommen, zu dem übrigens auch der Berg und gut Stück der Umgebung zählt. Wir sind fast Großgrundbesitzer auf diesem Wege geworden, 130.000 Quadratmeter Grundfläche. Das Schloss hat gegenwärtig einen Vermögenswert zum Stiftungskapital von 19 Millionen Euro. Das wird noch steigen. Es wird vor allem deswegen steigen, weil durch die Investitionen des Landes sich dann nun für jeden erkennbar viel getan hat. Sie wissen, das Hambacher Schloss war lange Zeit eine Ruine. Es hat dann in den 80er Jahren ein Dach bekommen und konnte dann genutzt werden für Veranstaltungen und auch für erste Dauerausstellungen. Und nun, rechtzeitig zum Jahre 2007, in dem wir das große Jubiläumsfest des Hambacher Festes zu feiern hatten, wurde dann eben eine große Renovierung durch das Land abgeschlossen. Die Renovierung hatte zum Inhalt, die Begehbarkeit des Schlosses zu erhöhen, insbesondere auch eine Begehbarkeit für Behinderte zu schaffen. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Und ich kann nur sagen, eine Einrichtung dieser Art als Fundament der Wiege der deutschen Demokratie, bei denen man eine ganze Bevölkerungsgruppe, nämlich Behinderte, ausschließt, war für uns undenkbar. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das hingekriegt haben. Wir haben die Festsäle, den Siebenpfeifer-Saal und hier diesen Festsaal neu gestaltet. Letzteres lange Zeit umstritten, weil die angeblich so historisch bedeutsamen Holzdecken dabei geopfert werden mussten. Sie waren 25 Jahre alt. Aber diese Debatten haben wir nun hinter uns. Die Menschen, die jetzt zu uns kommen, merken, in diesem Saal ist etwas Besonderes gelungen. Er ist nämlich einerseits funktional, weil wir in dieser Decke nicht nur alles haben, was man an Licht- und Beleuchtungstechnik und Leinwand für Beamer und so weiter heutzutage braucht, sondern es ist zugleich architektonisch etwas gelungen, was uns sehr wichtig ist. Und das verdanken wir nicht zuletzt unserem Architekten Max Dudler. Nämlich die Verbindung von Alt und Neu. Es geht eben darum, dass man den Respekt vor historischen Bauten auch dadurch Rechnung trägt, dass man nicht historisierend nachbaut und ergänzend zubaut, sondern bewusst das Neue daneben stellt, um damit den Kontrast zwischen Alt und Neu gleichzeitig in einem Gebäude erleben zu können. Und das ist, wie ich finde, hier gut gelungen. Wir haben zugleich im Jahre 2007 eine neue Dauerausstellung eröffnet. Eine neue Dauerausstellung, die dritte wohl, die geprägt ist von dem Prinzip, die Geschichte des Hambacher Festes so anschaulich wie möglich zu erzählen. Und dabei die heutigen Kinder und Jugendlichen, von denen ich eingangs gesprochen habe, mit im Blick zu haben, denen vielleicht nicht klar ist, warum das hier so wichtig ist. Und denen man nicht mit erhobenen Zeigefinger, Mensch, das musst du doch wissen, kommen kann. Die müssen gar nichts wissen. Sie sind vielleicht dafür zu interessieren, wenn wir Glück haben und wenn wir ihnen dafür Anhaltspunkte schaffen. Und wenn es denn gelingt, sie hierher zu kriegen, die jungen Leute, dann ist es unsere Aufgabe, es so zu machen, dass wenn sie wieder rauskommen, sie zu Hause erzählen, Mensch, Mama, Papa, das war ja spannend, das habe ich nicht gewusst, das war ja interessant. Ich glaube, die jetzige Ausstellung schafft das. Sie schafft es durch ein modernes Ausstellungsdesign, durch spannende, wechselnde Architekturen der Ausstellung. Sie schafft es durch Mitmachelemente, durch spielerische Elemente, also durch hohe Abwechslung, bei gleichzeitig fundierter Information, wissenschaftlich geprüft, aber so dargeboten, dass man in verkraftbarer Anstrengung sich damit beschäftigen können. Und dass das so gelungen ist, das verdanken wir vielen Menschen. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Ich sehe vis-à-vis Dieter Schiffmann von der Landeszentrale für politische Bildung. Es ist die Universität für Institut für Zeitgeschichte zu nennen. Es ist die Agentur zu nennen, die das didaktisch gut umgesetzt hat. Auch unsere Stiftung hat dabei ihren Anteil genommen. Meine Damen und Herren, ich habe mich vergewissert, Sie hätten die Chance, wenn Sie nachher während des Essens oder auch im Anschluss an das Essen hochgehen und dort das Zauberwort Festveranstaltung nennen, dann dürfen Sie kostenlos die Ausstellung sich ansehen und sei es nur als Appetithäppchen, um irgendwann in aller Ruhe nochmal reinzugehen. Ich sage Ihnen, es lohnt sich und berichten Sie Ihren Kindern. Die Dauerausstellung ist gut besucht. Wir hatten voriges Jahr über 80.000 zahlende Besucherinnen und Besucher. Das ist gut. Und wenn man dann noch bedenkt, dass wir ja nicht ausschließlich dafür werben, dass die Leute hier hochkommen, um sich die Dauerausstellung anzusehen, dann können Sie wahrscheinlich nachvollziehen, warum ich zu dem Schluss komme, dass die rund 20 Millionen Euro, die das Land Rheinland-Pfalz hier investiert hat, gut angelegtes Geld, soweit sind. Denn wir machen hier Veranstaltungen unterschiedlichster Art als Stiftung, die an die Geschichte des Hambacher Schlosses erinnern und an deren Aktualität. Hambacher Disput als ein Begriff der aktuellen Auseinandersetzung zu zeitgenössischen Fragen in der Debattierkunst der früheren Jahrhunderte stehend, aber eben vielfältige Veranstaltungen intellektueller Art, literarischer Art, musischer Art, von bildender Kunst über das gesprochene Wort des Theaters, insbesondere auch der Kleinkunst und des Kabarets, von denen wir hier uns besonders viel erhoffen wollen. Zu diesen Veranstaltungen haben wir unterm Strich gesehen noch einmal gut 20.000 Besucherinnen und Besucher hierher führen können. Und dazu kommt ein Element, nämlich die Gastronomie. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass in der Pfalz es so üblich ist, dass zum guten Wort auch ein gutes Gläschen und ein gutes Häppchen gehört. Das haben wir hier nun auch so gehalten. Und die Gastronomie mit dem eigenen Raum, 1832 genannt, ist ein Erlebnisort der besonderen Art für die Nutzer, weil gutes Essen mit einer tollen Sicht und einem guten Wein verbunden werden kann. Es ist auch ein Erlebnisort der besonderen Art für die dort Schaffenden. Falls irgendjemand von Ihnen jemals die Chance hat, die Küche kurz zu besichtigen, dann wird er sich wundern, wie man auf der Größe der Küche, die etwa halb so groß ist, wie die meisten von uns, die von zu Hause gewohnt ist, bis zu 800 Essen am Tag ausliefern kann. Das geht auf die Dauer natürlich nicht. Und deswegen wird der Ausbau der Gastronomie eines der Projekte sein, von denen wir uns für die Zukunft einiges versprechen. Sie haben nebenan die Bauzäune gesehen. Dort gab es früher eine Schlossschenke, die mit der Würde, der Qualität dieses Hauses nun wirklich unbeschadet der Tatsache, dass natürlich die Gastronomen sich immer viel Arbeit gemacht haben, nun wenig zu tun hatte. Dort wird nun eine neue Gastronomie entstehen, in der wir die Chance haben, die 200, ja vielleicht sogar 250 Gäste, die wir hier im Festsaal betreuen können, mit Festveranstaltungen anschließend auch nebenan gastronomisch zu versorgen. Und das Ganze, das kann ich Ihnen versprechen, in einem Wohlfühlort der besonderen Art. Ich war in den letzten Jahren wahrscheinlich einige hundertmal hier oben. Und ich kann Ihnen sagen, jedes Mal von neuem, auch heute Morgen bei diesem sehr stürmischen Wetter, verzaubert einen dieser Ort von neuem. Man kann diesen Ort nie zu viel gesehen haben. Er ist immer anders. Und wenn man die Chance hat, auf den Burgturm zu steigen und von dort in die Umgebung zu sehen, zu fotografieren. Ich kann Ihnen sagen, egal zu welcher Jahreszeit Sie kommen, es muss nicht der Sommer sein, es kann genauso im Winter sein, im Frühling, im Herbst, es ist immer toll. Und deswegen wollen wir uns Mühe geben, diesen Ort weiterzuentwickeln, einerseits zu einem Ort des Erinnerns und der Zuhilfenahme unserer tollen Dauerausstellung, andererseits als ein Ort der Begegnung, in dem man schöne Festveranstaltungen machen kann mit besonderem Niveau, als ein Tagungsort und eben auch als ein Ort der kulturellen Empfindung, die bei uns in Rheinland-Pfalz immer auch das Gastronomische einschließt, denn gutes Essen und Trinken ist auch Kulturarbeit. Ich habe gezögert, weil ich bei Frau Raab Elemente sah, Beifall zu geben. Und wenn eine so zarte Person an dieser Stelle Beifall geben möchte, dann wollte ich ihr unbedingt diese Möglichkeit lassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Perspektiven für die Zukunft mit dem Hambacher Schloss. Für mich ist dieser Ort eines der größten kulturpolitischen und kulturtouristischen Attraktionen, die wir in Deutschland, insbesondere aber auch in Rheinland-Pfalz haben. Und es ist uns eine große Aufgabe, dazu beizutragen, dass nicht nur wir das wissen, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg. Deswegen war es uns unter ideellen Gesichtspunkten wichtig, erstmals auch den Bund, die Bundesrepublik Deutschland, materiell mit im Boot zu haben. Sie spendieren uns nun Jahr für Jahr 100.000 Euro zum Stiftungshaushalt. Das ist materiell ein relativ kleiner Teil, aber ideell ist es von Bedeutung, weil damit die Bundesrepublik Deutschland anerkennt, dass es sich hier um ein nationales Monument handelt. Und wir wollen nun dazu beitragen, dass dieses Hambacher Schloss in der ganzen Republik und darüber hinaus von sich reden macht durch vielfältige Aktivitäten. Wir wissen aus dem modernen Kulturtourismus, dass der Kulturtourismus immer dann besser funktioniert, wenn er nicht lokal angelegt ist, sondern regional, wenn er sich nicht nur bezieht auf ein einziges Objekt, denn um es auf den Punkt zu bringen, die Japaner und auch die Chinesen und auch die Amerikaner, die reisen nicht zu uns an nur wegen des Hambacher Schlosses, aber sie reisen vielleicht zu uns her, wenn sie wissen, dass es hier viel zu entdecken gilt drumherum. Und deswegen nehme ich gerne den Gedanken auf, den Manfred Geis und Ministerpräsident Kurt Beck geäußert haben und sage, wir sind in Rheinland-Pfalz insgesamt ein Kulturland mit einer ganzen Fülle von hervorzeigenswerten Monumenten, von hervorzeigenswerten Institutionen, die wir vernetzt so präsentieren müssen, dass sich daraus eine Anmutung des Kulturlandes Rheinland-Pfalz national und international so herausstellen lässt, dass die Leute auch deswegen kommen. Ich denke, in der Tat an das wunderschöne Artmuseum, das als Museum einzigartig ist, wie es sich heute darstellt. Ich denke an Schloss Engers, unser musikalisches Zentrum für Kammermusik und für die Musikinstitutionen des Landes Rheinland-Pfalz. Ich denke neben dem Hambacher Schloss, aber auch an Speyer mit dem Weltkulturerbe des Domes und dem Historischen Museum der Pfalz. Und erinnere daran, dass Rheinland-Pfalz mit 4 UNESCO-Weltkulturerbestätten in Speyer, mit dem römischen Trier, mit dem Limes und dem oberen Mittelrheintal so stark ausgestattet ist, dass wenn man es sich auf einer Landkarte ansieht, dann sieht man wie ein Zirkel, dass man dieses Land mehrere Tage umkreisen kann, um nur die nationalen und internationalen Highlights einmal erlebt zu haben. Das müssen wir versuchen, so herauszustellen, dass dieses über unsere Landesgrenzen hinaus stärker bekannt und bewusst wird. Und wenn die Menschen dann kommen, mit dem Hambacher Schloss und wegen der anderen Institutionen, dann haben wir damit die Chance, dieses Land als ein Wohlfühlland zu präsentieren und zu profilieren, weil es seine einzigartige Schönheit der Landschaften, wie wir es gerade hier in der Pfalz immer wieder erleben können, Spuckweite weiter, Edenkoben, unser Künstlerhaus, darüber die Villa Ludwigshöhe, der Trifels, was es hier alles gibt, eine einzigartige Dichte von landschaftlichen Schönheiten verbunden mit historischen Monumenten, die man in der Tat sehr viel stärker noch für sich selber erobern kann, sei es als Wanderer, sei es als Fahrradfahrer oder auch als schnellerer Tourist mit öffentlichen Personennahverkehrsmitteln. Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Hambacher Schloss ist eine Reise wert. Hier ist etwas Bedeutendes geschehen und wir haben daraus versucht, etwas Gutes zu machen, was auch in die Zukunft weist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Aufenthalt, gute Gespräche und vor allem viel Vergnügen, eines Tages wiederzukommen mit Ihren Freunden, mit Ihren Verwandten, mit Ihren Kindern, um dieses Hambacher Schloss zu erleben. Vielen Dank.